In der heutigen Folge:
Letzter Tag des Aufbaus. Ruft jetzt irgendjemand anderes an. Dieser andere hat nämlich behauptet, Entschuldigung, ich bin der Geschäftsführer. Wir haben das im Firmenkonstrukt etwas umgestaltet. Ich bin jetzt für mehrere dieser Autohäuser Geschäftsführer und alleinig zeichnungsberechtigt. Der durfte gar nicht einen solchen Vertrag in unserem Namen abschließen. Wir bedauern sehr, dass es hier zu Unannehmlichkeiten kam. Ach Gott, diese 300 Quadratmeter, die werden sie auch anders los. Schönen Tag noch, auf Wiedersehen.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Hallo Martin. Wir haben gesagt, wir fangen heute ganz heuchlerisch an.
Ich grüße dich.
Martin, wo bist du denn gerade?
In meinem wunderbar eingerichteten Büro und genieße den Sonnenschein über Nürnberg.
Ja, aber wir haben gesagt, dieses Heuchlerische machen wir nicht. Wir haben uns ja mal unterhalten, andere Podcasts fangen ja genau so immer an und im Endeffekt weiß man genau, dass man 20 Minuten vorher schon zusammensitzt, sich warm spricht oder wie wir beide völlig boomermäßig versucht, die...
Hörst du mich?
Hallo Martin! Ja? Also erstmal die Technik irgendwie zum Laufen bringt, dann muss man mit irgendeinem anderen hier mit Google Chrome rein, statt mit Firefox. Und ach, das ist das Ganze, es ist einfach.
Das hat wirklich was von Herr Glöckner und sein Zivi. Herr Glöckner, hören Sie
Guten
mich?
Morgen, waschen!
Haben Sie genug getrunken?
Machen wir mal den Schwamm. Aber wir müssen uns ja an vergleichbar gehörten Podcasts orientieren. Nehmen wir mal Lanz und Precht zum Beispiel. Ja, ist ja ganz witzig, wenn die da immer...
Die erwischen sich immer irgendwo am genau anderen
völlig spontan,
Ende der Welt.
Unvorbereitet. Man ruft einfach mal an. Ja, aber steigen wir doch mal ein, Martin. Was wollen wir heute machen? Okay. Wir haben heute zwei große Punkte.
Zwei sehr spannende
Richtig.
Themen.
Auch völlig unabgesprochen, wie man gerade merkt. Ja, also völlig spontan. Einmal wollten wir uns heute über das Thema Vertretungsregelungen und Vollmachten in verschiedenen Gesellschaftsformen zugute führen. Ja. Warum in verschiedenen Gesellschaftsformen? Weil es gibt einfach Gesellschaftsformen in Anführungszeichen beziehungsweise Handlungsformen von Firmen, wo es überhaupt keine Vertretungsberechtigung wirklich gibt oder geben kann. Aber es gibt eben die Klassiker, nehmen wir mal die GmbH als die solideste und traditionellste deutsche Gesellschaftsform. Da gibt es eben eine Handvoll Vertretungsmöglichkeiten, Vertretungsformen, die auch eine kleine Geschichte voller Missverständnisse sind. Martin.
Vollkommen richtig. Die Sache ist natürlich die, wie gesagt, wir haben noch ein zweites Thema, das wird sich noch mehr dann mit Gesellschaftsform beschäftigen. Aber das ist dann eher so aus dem Bereich unserer X-Files, skurrile Fälle, die wir so tatsächlich mal erleben mussten, aber zu dem in seinem Kern doch sehr trockenen Thema der Vollmachten und Vertretungsregelungen haben wir ja auch mal einen Fall gehabt, der durchaus spannend ist, weil in dieser Form taucht das immer mal wieder auf.
Bevor du da überführst, weil die Form ist ja dahingehend spannend, dass da die Vertretungsregelung tatsächlich nicht geklärt war und damit ja trotzdem man sich zurechnen musste. Aber lass uns doch ganz trocken trotzdem erstmal mit der reinen Formalie einsteigen, weil auch da merke ich häufig, auch aufgrund von Rückfragen, dass es da einiges an Missverständnissen gibt. Nehmen wir doch nun mal die gängigsten Formen. Da gibt es ein paar Suffixe bzw. Zusätze zu Unterschriften, die man übrigens gar nicht führen muss und heutzutage auch immer seltener zu lesen sind. Aber da gibt es ja dieses berühmte IV, IA und PPA. IV für die Kenner und Gönner von medizinischen Themen, das heißt nicht intravenös. Es heißt übrigens auch nicht in Vertretung, wie viele meinen. Also viele schreiben ja IV dahinter und meinen dann, sie vertreten den Kollegen, der gerade im Urlaub ist. IV, wenn man das mal gleich mal anführt, steht ja für in Vollmacht.
Vollmacht. Es kann durchaus auch, dieser umgangssprachliche Terminus in Vertretung hat jetzt auch so ein bisschen in die in den Rechtsterminus mit Einfluss genommen, bedeutet aber immer noch das Gleiche, nämlich dass ich behaupte, von jemandem bevollmächtigt worden zu sein. Nicht einfach nur, der andere hat gerade keine Zeit, deswegen greife ich zum Stift, also in Vertretung, sondern ich habe eine echte Vollmacht, die mir entsprechend das Ganze ermöglicht. Ich kann mit meiner Vollmacht im Namen eines anderen sprechen. Und damit gehen zum einen einige Rechte einher, aber auch einige Pflichten. Denn der andere muss sich natürlich mein Handeln zurechnen lassen. Und ich muss mir zurechnen lassen, wenn ich über meine Vollmacht hinausgehe. Deswegen aufpassen mit Unterschrift, mit IV. Es kann sehr schnell zum sogenannten Vertreter ohne Vertretungsmacht werden.
Die Vollmacht an sich, dieses IV braucht man witzigerweise ja gar nicht. Das wird genutzt, das muss man aber nicht führen. Regelt ja grundsätzlich das HGB. Das HGB sieht ja gewisse Formen von Vollmachten vor. Nur mal, um bei dem schnöden Thema zu bleiben, das gibt so drei Überthemen. Da gibt es die Generalvollmacht, die Gattungsvollmacht und die Einzelvollmacht. Vereinfacht erklärt, eine Generalvollmacht bringt einfach ein Amt, eine Tätigkeit nach sich. Eine Generalvollmacht gilt für Geschäftsaktivitäten, die der Betrieb des Unternehmens mit sich bringt. Also eine Generalvollmacht wäre zum Beispiel der Kassierer in einem Laden. Der unterschreibt ja selten was, aber der hat tatsächlich die Generalvollmacht, dass er Geld entgegennimmt und Waren dafür rausgibt. Das ist der ganz normale Alltagsbetrieb. Da kann also der Chef nicht sagen, ja, also die Auszubildende an der Kasse, die hätte ihnen das gar nicht verkaufen dürfen, weil dann hätte er sie da nicht hinstellen dürfen. Die Gattungsvollmacht wiederum ist ein Themenbereich, das einer bestimmten Art oder eben einer Gattung mit sich bringt. Das sind zum Beispiel Aufgaben, die die gezielte Funktion im Betrieb mit sich bringt. Also Buchhalter oder sehr gut oder ein Personalverantwortlicher, der einfach aufgrund seiner Tätigkeit berechtigt ist, als Beispiel Arbeitsverträge oder Zeugnisse zu unterschreiben. Das ist so ein klassisches Thema. Und dann gibt es die Einzelvollmacht. Die ist für einen ganz konkreten Geschäftsvorgang vorgesehen und erlischt danach wieder. Also die ist, wenn der Chef sagt, Sie kaufen jetzt für mich oder für das Unternehmen irgendwelche Betriebsmittel, dann ist und bringen die dann in den Laden. Oder Sie machen jetzt diesen Vertrag, diesen einen Vertrag handeln Sie mit dem Geschäftspartner aus.
Ja. Genau, um im Thema zu bleiben, Sie übernehmen unsere Messeteilnahme. Sie regeln alles Vertragliche, damit wir an der Messe teilnehmen.
Ja.
Das kann ich auch meinen Mitarbeitern übertragen.
Jo, dann können wir das IV damit, glaube ich, war ein schneller Ritt drüber, aber es wird später, glaube ich, ein bisschen deutlicher in unseren konkreten Praxisbeispielen. Das im Auftrag, im Auftrag ist tatsächlich im Endeffekt sehr nah verwandt mit dieser Einzelvollmacht. Das heißt, man beauftragt konkret jemanden, etwas zu zeichnen. Nehmen wir jetzt klassisch mal wieder ein Arbeitszeugnis. Der eigentlich berechtigt ist, diese Arbeitszeugnisse auszustellen, ist gerade nicht physikalisch greifbar, kann das live gerade nicht tun und weist zum Beispiel telefonisch an, dass das jetzt in diesem Fall im Auftrag durchgeführt wird. Deswegen sehr nah dran. Der wichtige Unterschied ist eigentlich, dass quasi der die Vollmacht eigentlich hat, sich durch den Unterzeichner tatsächlich nur vertreten lässt. Da sind wir bei dieser Vertretungsthematik, deswegen sehr artverwandt. Martin, hast du da eine Ergänzung?
Genau, das wollte ich vorhin noch anmerken. juristische Klugscheißer-Modus an. Vollmacht an sich steht im BGB. Die einzelnen spezifischen handelsrechtlich relevanten Vollmachtsformen, die finden wir dann im HGB. Klugscheißer-Modus aus.
Aber völlig berechtigt.
Unterschrift in Auftrag ist zum Beispiel eine ganz klassische Bevollmächtigung nach BGB. Wie du schon richtig gesagt hast, ich gebe telefonisch durch, weil ich gerade wie der Herr Lanz am anderen Ende der Welt bin, bitte für mich im Namen unterschreiben oder in Auftrag unterschreiben, dann signiert hier mein Sozius im Auftrag mit seinem Servus und damit ist es klar, ich habe ihm den Auftrag erteilt.
Das heißt ja immerhin, dass der Partner zwar gerade nicht greifbar ist, es ist immer wichtig genug, ist, sich damit zu beschäftigen. Es gab historisch noch eine schöne Ergänzung, die heute fast nicht mehr zu lesen ist. Nachtdiktat verreist. Es war eine sehr schöne Form. Das hieß in der Konsequenz, der Geschäftspartner hat es zwar noch für wichtig genug empfunden, einen Brief zu diktieren, aber nicht mehr für nötig empfunden, nur so lange zu warten, bis er fertig ist. Ist in Zeiten von E-Mails und von Reisetätigkeiten und Ähnlichem natürlich mittlerweile nicht mehr üblich, weil man sitzt dann einfach irgendwo am Bahnhof oder Flughafen und haut die E-Mail selber raus. Aber das war ein schönes Kleinod der Historie. Gut, aber dann gehen wir nochmal zu der...
Unter unseren Schriftsätzen steht es manchmal das, noch. Jetzt nicht nach Diktat verreist, sondern nach Diktat
außer Haus. Nach Diktat außer Haus, sehr schön. Ja, im Juristischen ist immer noch in einem anderen Punkt. Da ist immer noch in vielen Fällen natürlich trotz alledem das eigentliche Dokument notwendig und eine E-Mail an sich nicht ausreichend. Aber kommen wir noch zum Prokuristen. Das ist der spannendste Part in dem Thema und ja auch die mächtigste Form dieser Bevollmächtigung. PPA per Prokura. Der Prokurist ist auch tatsächlich die einzige Delegationsform, die im Handelsregister einzutragen ist, bei GmbHs zum Beispiel. Das heißt, da kann man ins Handelsregister reingucken und sagen, ah, der oder die haben Prokura. Martin, möchtest du es ausführen, was man unter Prokura versteht?
Unter Prokura versteht man tatsächlich die ja, registergerichtlich verfügte Möglichkeit für das Unternehmen zu handeln. Das ist eigentlich eine Form, die ich so gut wie nur bei juristischen Personen kenne. Also es gibt es natürlich schon auch bei anderen Personengesellschaften, ohne dem zweiten Thema zu weit vorzugreifen, aber da ist es eher selten. Prokura ansonsten bedeutet, ich benenne eine Person, die ist auch im Handelsregister eingetragen und es gibt den sogenannten öffentlichen Glauben des Registers. Das bedeutet, ich kann im Handelsregister nachschauen, kann sehen, aha, der Herr Meier ist hier mit Prokura ausgestattet. Wenn der was unterschrieben hat, dann hat das rechtliche Bindung für meinen Vertragspartner. Wenn der Herr Meier Einzelprokura hat. Denn das steht auch im Handelsregister.
Richtiger Hinweis. Vorher holen wir das Thema nur noch oder fangen es ein. Und das versuche ich jetzt sehr auf Vereinfachung runterzubrechen. Der Prokurist ist in vielen Punkten eigentlich in der Außendarstellung und Vertretung nahe an einem Geschäftsführer. Der Prokurist hat nur dort Einschränkungen, wo es sehr fundamental in Themen reingeht. Also ein Prokurist darf Gesellschaftsanteile nicht verkaufen. Ein Prokurist darf keine Grundstücke erwerben. Solche Themen, das ist also dort eingeschränkt. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Einschränkung, da wollte Martin Glöckner gerade hin verweisen. Und da sind wir bei einem Thema, das sehr missverständlich ist. Auch da, Martin, muss ich zunächst ins Einfache und dann bitte ins Juristische übergleiten. Denn wenn man sich mal kurz vorstellt, ein Gesamtprokurer klingt grundsätzlich mal wichtiger oder bedeutender als ein Einzelprokurer, weil ist ja Gesamt. Ja? Also man darf ja Gesamt und Einzel klingt so ein bisschen wie, der darf jetzt im Einzelfall was machen. Aber es ist genau umgedreht, denn es bezieht sich ja auf die Form der Entscheidung. Der Einzelprokurist, das Einzelprokurer darf singulär als Einzelperson entscheiden oder zeichnen oder vertreten, während ein Gesamtprokurer bedeutet, dass man gesamt mit entweder einem zweiten Prokuristen, einem Geschäftsführer zusammen. Also man darf nur in Summe etwas tun.
Genau. Interessanterweise steht nur das im Handelsregister drin. Also es steht entweder drin, dass jemand die Einzelprokura hat, also alleine handeln darf, oder die Gesamtprokura oder die seltenere Form, aber die gibt es auch noch, die Filialprokura. Also dass ich örtlich begrenzt für eine Niederlassung des Unternehmens handeln darf. Alles Weitere, was mein Prokurist überhaupt nach außen hin darf, regle ich intern. Das wird deutlich umrissen mit seinem Prokura-Auftrag. Problem, der steht nicht im Handelsregister, sondern da muss ich meinem Prokuristen ein bisschen auf die Finger schauen, weil ansonsten zählt seine Unterschrift gegenüber Dritten genauso wie meine eigene.
Deswegen, Martin, ein...
Wie ich es regeln kann, sorry nur, wie wir es gerade hatten, ist eben die Gesamtprokura. Dass ich sage, unterschreibe nur mit mir zusammen.
Nennen wir es Problemchen, weil genau das ist ja der Punkt. Mhm. Der Gegenseite kann das egal sein. Also wenn ich lese, Herr Dosenkohl hat ein Einzelprokura und der unterschreibt mir einen Vertrag, muss ich nicht hinterfragen, ob er das intern darf, sondern kann ich den als berechtigt annehmen. Wenn dann intern der Geschäftsführer zu dem sagt, was machen Sie denn? Ich habe Ihnen laut Prokura, dürfen Sie doch eigentlich nur in dem und dem Geschäftsfeld tätig sein. Dann ist das nicht das Problem des Vertragspartners, weil der ist nicht verpflichtet, das nachzuholen, sondern das ist dann eine interne Regelung. Dann kann man den Prokuristen intern in Regress nehmen. Das Unternehmen ist aber erstmal an diesen Vertrag gebunden. Ja, zusammenfassend, um hier wieder das berühmte Ei draufzuschlagen, wir merken uns also, weil das gibt es auch bei Geschäftsführern übrigens, da kommen wir jetzt gleich noch ganz kurze Anekdote drauf, bevor wir überleiten. Es gibt nämlich auch Geschäftsführer, die einzel- und gesamtvertretungsberechtigt sind. Und auch dort klingt es ja widersprüchlich, genau eins zu eins wie beim Prokuristen. Ein einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer klingt mal oberflächlich erstmal weniger als ein gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Gesamtvertretungsberechtigt sind wir aber beim gleichen Thema. Der darf nur zum Beispiel mit einem Prokuristen oder einem anderen Geschäftsführer zusammen einen Vertrag unterschreiben. Ein Einzelvertretungsberechtigter darf ganz alleine entscheiden. Es gibt da noch eine Sonderform, das ist der Alleinvertretungsberechtigte. Der ist so eigentlich nie niedergeschrieben worden. Der entstammt, Martin, wenn ich richtig informiert bin, der laufenden Rechtsprechung, dass man, wenn man Alleinvertretungsberechtigt schreibt, im Endeffekt die klarere Form oder deutliche Form der Einzelvertretungsberechtigung hat. Konkreterweise sagt man eigentlich damit auch aus, es gibt überhaupt nur einen. Ja, also,
genau. Ja. Gut. In dem Zusammenhang, oft steht im Handelsregister dann die wunderbare Formulierung, ist berechtigt, allein im Namen der Gesellschaft zu sprechen, sofern kein weiterer Geschäftsführer bestellt ist. Dann ist klar, okay, ich sehe hier nur einen Namen, also ist es die einzige Person, die wirklich entscheiden kann.
Wozu brauchen wir das dann, alles, Martin? Jetzt führen wir nämlich langsam mal über. Grundsätzlich, also wir wissen alle, es gibt mittlerweile diese GmbHs, bestehen aus 5 Mitarbeitern, jeder von ihnen Geschäftsführer, der eine CEO, der andere COO, der andere Chairman of Board oder irgendwas. Aber diese ganzen Vertretungsbefugnisse und Berechtigungen haben natürlich beim Abschluss von Verträgen eine Relevanz. Alles, was wir jetzt genannt haben, ist ein wenig groß, also aus der wirklichen Großzeit der kaufmännischen Gründlichkeit. Also wo es das Wort kaufmännische Gründlichkeit stammt ja noch aus dem, wo wirklich zum Schluss auch mal hingewiesen wird, allein aufgrund der kaufmännischen Gründlichkeit bitten wir Sie noch, Ihre Vertretungsberechtigung zu ergänzen oder Ähnliches. Heute ist es eher in der Dynamik der Ereignisse manchmal zu vernachlässigen. Aber das heißt natürlich für uns, wir müssen uns mal damit beschäftigen, wer darf in welcher Form eigentlich für ein Unternehmen handeln. Und worauf sollten wir dabei achten? Martin, da hast du einen spannenden Fall rausgezogen, der aus unserer gemeinsamen Historie auch stammt.
Hm. Wie du schon richtig gesagt hast, kaufmännische Gründlichkeit, das ist eigentlich ein Prinzip, das heute noch soweit gilt. Und zwar auch gerade, wenn ich Verträge abschließe, die über nicht gerade unrelevante Summen sind. Problem ist, wenn ich jetzt bei Messen Verträge abschließe und mit 400 Partnern Verträge abschließe über mitunter durchaus relevante Summen, ist es mir dann zuzumuten, für alle nachzuschauen, wer steht denn eigentlich gerade im Handelsregister? Folgender Fall: Eine große Messe, Verbraucherausstellung, kann man auch noch dazu sagen, und es hat sich ein durchaus lukrativer Aussteller angemeldet. Der Aussteller betreibt mehrere Autohäuser und will eben Neufahrzeuge im Rahmen dieser Verbraucherausstellung präsentieren.
Formal, Martin.
Das hat er schon einmal gemacht.
Formal sollte man sagen, er betrieb, also zum Zeitpunkt des Ereignisses betreibt er, aber er betrieb.
Ja.
Mittlerweile ist die Firma also nicht verschwunden, sondern die sind aufgekauft worden und in ein anderes Unternehmen aufgegangen. Aber
übergegangen.
Genau. Aber das sollte man einfach formal noch erwähnen. Das Spannende an der Sache und warum Autohaus trotzdem kurz relevant ist zu erwähnen, da darf ich kurz spoilern. Aus heutiger Sicht weiß man, dass der Vertrag eingegangen worden ist in der Erwartung eines Marketingzuschusses des Herstellers, der dann aber nicht gewährt wurde. Und dann hat man sich überlegt, blöd, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus?
Wie kommen wir raus aus der Nummer?
Und dann passierte Skurriles.
Also, was auch noch eine relevante Information ist, das war nicht die erste Ausstellung, an der die teilgenommen haben. Im Jahr zuvor haben die bereits einmal ihre Autos ausgestellt, waren auch ganz zufrieden. Und jetzt ruft der damalige Ansprechpartner, auch Geschäftsführer, die ganzen Autohäuser waren einzelne GmbHs. Und der Geschäftsführer einer dieser GmbHs, zumindest nahm man an, dass es der ist, ruft an, sagt, ich möchte wieder mitmachen. Die Mitarbeiter aus dem Vertrieb, von der Projektleitung freuen sich, gehen hin, schließen einen durchaus lukrativen Vertrag ab in dem Autohaus, füllen gemeinsam die Standanmeldung aus mit dem Geschäftsführer, der stempelt die, unterschreibt die und kriegt auch seine Zulassung. Letzter Tag des Aufbaus. Ruft jetzt irgendjemand anderes an. Und da war es dann tatsächlich etwas skurril. Dieser andere hat nämlich behauptet, Entschuldigung, ich bin der Geschäftsführer. Wir haben das im Firmenkonstrukt etwas umgestaltet. Ich bin jetzt für mehrere dieser Autohäuser Geschäftsführer und alleinig zeichnungsberechtigt. Der durfte gar nicht einen solchen Vertrag in unserem Namen abschließen. Wir bedauern sehr, dass es hier zu Unannehmlichkeiten kam. Ach Gott, diese 300 Quadratmeter, die werden sie auch anders los. Schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Das war natürlich erst einmal ein Riesenproblem, weil
Reaktionszeit waren
große Fläche.
Genau, Reaktionszeit waren 8 Kalendertage, das sollte man noch besonders erwähnen. Also es war faktisch schon im vorgezogenen, also im technischen Aufbau, das heißt auch bestellte Serviceleistungen, muss man auch noch erwähnen, wurden quasi schon gelegt. Ja, was ist passiert? Martin hat es zusammengefasst. Also die Argumentation war, die Person X oder Y hat, und das spielt im späteren Verlauf ja auch noch eine Rolle, so lapidar für manche Menschen ein Stempel sein mag, das spielt ja noch eine Rolle. Also der Ansprechpartner hat diese Anmeldeunterlage gestempelt, hat sie unterschrieben Und die Argumentation, wie gesagt, war, tut uns leid, aber da gab es eben dieses Missverständnis, das hätte er gar nicht gedurft. Argumentation war, der Ansprechpartner ist ja nur berechtigt, Autos zu verkaufen. Er ist nicht berechtigt, einen Messestand zu buchen. Ja, man kann dann man kann dann schon mal einsteigen. Was ist geschehen? Was wurde dann zunächst mal ins Feld geführt, Martin, von uns?
Zunächst mal wurde natürlich ins Feld geführt, ihr wart im Jahr zuvor ausgestellt. Und wir haben ausschließlich mit dieser Person die Verträge geschlossen. Wir haben uns ausschließlich mit ihm unterhalten. Und es gab nie ein Problem damit, dass er das nicht durfte oder in irgendeiner Art und Weise hier was anders machen musste. Was natürlich jetzt erst einmal das aktuelle Problem auf der Messe war, war 300 Quadratmeter frei. Was kann man da machen? Es blieb nichts anderes übrig, als das Ganze zu einem rein symbolischen Preis an einen anderen großen Inhaber von Autohäusern abzugeben und dem einfach eine zusätzliche Fläche zur Verfügung zu stellen. Kleine Fläche konnte noch für einen anderen Aussteller abgezwackt werden, aber der Großteil der Fläche wurde mit einem Bestandsaussteller belegt und da standen also auch Autos drauf. Und das ist dann natürlich das Argument, das von der anderen Seite immer wieder kommt. Ja, Moment mal, auf meinem Stand standen ja andere. Also euch ist ja überhaupt kein Schaden entstanden.
Das ist ein Thema, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge. Wie darf mit einer nicht genutzten Messefläche umgegangen werden? Spielt dann so ein Seitenstep bei dem ganzen Thema. Der wichtige Punkt war einfach, wie ist man damit umgegangen? Man hat gesagt, also tut uns leid, bitte. Dieser Ansprechpartner hat bisher alle vergangenen Präsentationen auch beschlossen, abgeschlossen und unterzeichnet. Wir sehen den Vertrag als belastbar an und wir bestehen auf der Erfüllung. So, das ist also unser Stand gewesen. Gut, unsere Einstufung der Lage. Messe ist dann vergangen. Das ist dann, solche Sachen werden ja dann immer im Nachhinein geklärt. Und man konnte sich nicht in sonstigen Dingen einigen. Also sah man sich vor Gericht. Die berühmte linke, rechte Seite, Martin. Wir saßen.
Richtig. Ja. Und ja. Interessant dabei noch, bevor wir zur Verhandlung kommen, die an sich schon sehenswert war. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, warum das Ganze mit Prokura und Vertretung und so eine Rolle spielt. Es war tatsächlich so, dass, wir können es dazu sagen, es war das Jahr 2017, in dem der Fall spielt. Seit Anfang April 2017 war die Person, die den Vertrag unterzeichnet hat, also oder die Anmeldung unterschrieben hat, nicht mehr Geschäftsführer für die GmbH, die eines dieser Autohäuser betrieben hat.
Der Hintergrund.
Er selber hat allerdings.
Der Hintergrund, den kann man erwähnen, das haben die tatsächlich zum Anlass generell genommen, eine Umstrukturierung durchzuführen. Es gab da auch in der Geschäftsführung einen Wechsel. Also es ist durchaus glaubhaft für uns, dass das intern zu Verwerfung geführt hat. Also ein Junior hat von einem Senior übernommen, wurde Geschäftsführer. Die vom Senior benannten Geschäftsführer wurden abgelöst. Alles okay, verständlich, aber das ist einfach danach passiert. Zum Zeitpunkt der Anmeldung war das einfach noch so.
Anfang April war er nicht mehr Geschäftsführer. Er hat allerdings mit einer Mail vom 11.8. sein Interesse bekundet, ich möchte mit dieser Firma wieder ausstellen. Und im September waren die Leute vom Projektteam vor Ort und haben diese Anmeldung zusammen mit ihm ausgefüllt. Also bis dahin alles nichts. Kurz vor Beginn der Messe kam dann April, darf er gar nicht. Wir haben keinen Vertrag mit euch, mangels Vertretungsmacht, auf Wiedersehen.
Und da kommen wir zu einem spannenden Punkt, was der Richter tatsächlich dann so hören wollte. Mhm. Also das Thema war dahingehend spannend, dass anders als sonst tatsächlich Zeugen berufen worden sind und so. Also so weit kommt es ja selten in der Gerichtsverhandlung. In der Regel setzt man ja noch bei der Güteverhandlung und so weiter und dann klärt sich das alles. Aber da wurde tatsächlich, es wurden Zeugen geladen und so weiter. Und der Richter wollte explizit tatsächlich hören, wie die Situation vor Ort war. Der hat spannende Fragen gestellt. Er hat gesagt, hatten Sie irgendwie den Eindruck, dass der unterzeichnet hat, sich irgendwo verborgen hat vor Dritten oder ob der selbstbewusst aufgetreten ist? Also da waren wirklich Dinge entscheidend wie, Achtung, ja, der saß in seinem eigenen Büro in diesen Räumlichkeiten, hat offiziell hereingebeten. Es haben andere Mitarbeiter auch mitbekommen, dass diese Besprechung stattfindet. Es wirkte kein anderer Mitarbeiter, als wären die verwundert, dass Person X dort Gäste empfängt. Es wurde von weiteren Mitarbeitern Kaffee gereicht. Also solche Dinge waren für den Richter entscheidend in der Beurteilung, ob das denn jetzt quasi in der Wahrnehmung der Ereignisse zumutbar ist, zu erkennen, dass die Person X nicht unterschreiben durfte. Ja, die Kurzfassung ist, die Gesamtereignisse haben den Richter überzeugt, dass in dem Gesamt, ich nenne es mal Setting, eine berechtigte Handlung des Partners zu erkennen war.
Ja. Interessant dabei war auch noch eines, was für uns gesprochen hat. Gut, jetzt geben wir Tipps für die Gegenseite, aber trotzdem, das ist etwas, worauf man als Veranstalter auch immer mal gerne schauen und vertrauen darf. Zum Zeitpunkt, da die Anmeldung ausgefüllt wurde, war der jeweilige Vertragspartner, der das gemacht hat, zwar nicht mehr Geschäftsführer, aber stand noch auf der Homepage als Geschäftsführer.
Das wollte ich eben im Impressum ja erwähnen in dem Zusammenhang. Der wurde kurz danach vom Impressum gelöscht. Gut, 2017 war auch noch eine Zeit, da war das alles noch, da wusste man als Chef teilweise nicht einmal, wer eigentlich die Homepage verwaltet. Das waren so Sachen, die hat man irgendwo Jahre vorher mal angelegt und waren recht statisch. War alles so. Aber der wichtige Punkt war, es gab tatsächlich Punkte für den Richter und das Gegenseite, in Anführungszeichen, Martin, wir haben hier momentan keine Gegenseite, sondern wir halten uns ja tatsächlich über Skurrilitäten und interessante Punkte dieses ganzen Themas. Also für den Richter war ausschlaggebend. Der hatte Zugriff auf einen Firmenstempel, weil, nochmal, Firmenstempel, mal für alle Zuhörer, Stempel, das ist sowas, was so massenweise meistens in irgendwelchen Schränken oder Schreibtischen rumliegt. Wenn man als neuer Mitarbeiter anfängt und man so einen Schreibtisch aufmacht, liegen da meistens schon mal irgendwelche drin. Aber tatsächlich, ein Stempel ist auch heute noch, der Zugriff auf einen Stempel ist tatsächlich schon mal mit einer gewissen, so mal angenommenen Berechtigung verbunden. Also, er hatte einen Stempel, er hat das Ding unterschrieben, ohne jetzt irgendeinen Vorbehalt oder ohne jetzt da zu wirken, als ob er es nicht dürfte. Und die Gesamterscheinung in diesem Betriebsablauf wirkte auch so, als ob das alles ein berechtigter Anlass wäre. Also hat der Richter gesagt, tut uns leid, damit ist der Vertrag einfach bindend. Spannend am Rande. Genau. War dann, dass das Autohaus, und da hat man gemerkt, was die sonst so für Verhandlungen führen, mit Kleingedruckten und dass man nicht beraten hat und man hat das Kleingedruckte, also man hat gemerkt, dass die in der Regel mit Verbrauchern quasi prozessieren müssen, wenn es um die Abnahme eines Autos geht, weil sowohl der Anwalt, der sonst ja bei so Autoprozessen scheinbar die Prozessführung hat oder Prozessvertretung hat, als auch der dann alleinige Geschäftsführer des Autohauses haben immer argumentiert, ja, und es wurde ja nicht über das Kleingedruckte belehrt. Und dann hat der Richter auch irgendwann gesagt, passen Sie auf, das ist alles gut und gern, aber wir sind hier nicht im Verbraucherrecht. Ja? Also wir sind nicht Sie sind kein Verbraucher, Sie sind zwei Geschäftstreibende und da gelten andere Regeln. Das ist nun mal eine Anekdote noch am Rande.
Ich meine, das war das wirklich teilweise Lustige bis Skurrile in dem Fall, wie schnell das aber auch umschlagen konnte in der Argumentation. Die haben zuerst in eine Kerbe geschlagen. Ja, der durfte ja gar nicht unterzeichnen. Bis der Richter irgendwann relativ deutlich gesagt hat, also meiner Auffassung nach durfte er das. Weil der Rechtsschein hat immer noch bestanden, dass er vertretungsberechtigt ist. Und das müsst ihr euch zurechnen lassen. Ob er es dürfte intern, ja oder nein, das ist mir jetzt erstmal komplett irrelevant. Und
als feststand, dass er es durfte, dann hat man umgeschlagen.
Schalter um.
Ja, okay, haben wir verstanden, der durfte. Aber den armen Mann haben sie ja so überrumpelt, den hätten sie ja quasi besser beraten müssen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Vertrag war bindend, der Messestand hätte abgenommen werden müssen, aber wir wollen das jetzt nicht, ist auch in der Vergangenheit jetzt alles zu verorten, aber wichtig ist einfach Thema Vertretungsberechtigung. Wenn es wirklich so ist und man auch möchte, dass jemand nicht mehr unterschreibt, muss man das auch sehr deutlich durchexerzieren. Also das ist nicht damit getan, dass man sagt, jetzt kommen Sie mal rein, ich weiß, früher durften Sie Verträge nicht schreiben, jetzt nicht mehr, danke, nächster, sondern das muss, steht ja auf der Homepage, hat man schriftlich gemacht. Und also das muss man schon sehr deutlich machen. Gut.
Ja, und in dem Kontext, wie eben hier auch schon gesagt und wie es im Urteil tatsächlich drinsteht, was ich sehr clever finde, weil da hat mal wieder der zuständige Richter Weitblick bewiesen. Es war in diesem Fall so, dass man sagt, ja, Moment, bei Messen, wenn eine solche große Vielzahl von Verträgen geschlossen wird, ist es den Veranstaltern nicht zuzumuten, wirklich bei jedem Vertragspartner das Handelsregister zu prüfen, wie ist da der aktuelle Stand. Wenn genug Indizien dafür sprechen, dass die Person, die hier unterschreibt, auch dazu berechtigt ist, dann darf ich da erstmal drauf vertrauen. Frühere Messeteilnahme. Wie ist das Verhalten beim Signieren? Welche Außenwirkung hat das Auftreten der Person? All das Punkte, die entscheidend sind.
Ich würde sogar annehmen, dass eine Vertretungsbefugnis nicht so relevant ist, wenn man tatsächlich eine gewisse Gewohnheit ableiten kann. Also ich würde mal mutmaßen, dass wenn eine Assistenz des Geschäftsführers ohne wirkliche, sage ich mal, Handelsregistereintragungen oder ähnliche formalen Berechtigungen seit 5, 6 Beteiligungen immer die entsprechende Anmeldung unterschrieben hat und es immer problemlos, das ist ja der Punkt, zu einer Erfüllung des Vertrages kam, würde ich mal mutmaßen, dass das auch dann in Ordnung ist. Wichtig ist, wenn wir jetzt mal wieder auf die Veranstaltersicht kommen, man muss schon klären, und das hatten wir ja immer mal wieder, zu welchem Zeitpunkt kommt wirklich der Vertrag zustande und wer, das sind Sachen, da sollte man auch seine Vertriebsleute immer mal wieder mal abholen und ihnen erklären, auf was man da vielleicht achten sollte, weil da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Missverständnisse. Gestern hatte ich erst wieder eine Diskussion, ja, kommt überhaupt ein Vertrag zustande, wenn? Also da ging es wieder, wir haben ja noch keine Bestätigung geschickt, ja, ist ja egal. Also einfach sich drüber unterhalten, wann, wie und wo muss man mit diesen Themen entsprechend umgehen. Gut, Martin, dann.
Kommen wir zu den Ex-Files.
Ja, wir haben gerade über den Messestand gesprochen. Messestände verschwinden ja auch ab und zu. Der verschwundene Messestand.
Spurlos.
Wir müssen unsere virtuelle Intelligenz fragen, ob man da irgendwie hier dieses, wie es bei Aktenzeichen gibt, so ein Dü-dü-dü-dü irgendwie einspielen kann. Der verschwundene Messestand. Agatha Christie.
Bitte irgendwas anderes. Bitte irgendwie so X-Files-Titelmelodie oder so 60er-Jahre-Radio-Krimi. Der verschwundene Messestand.
Es präsentiert.
Ein lustiges Hörspiel.
Präsentiert. Mit Christo Weißhammer. Ja. Es gibt tatsächlich Fälle, und da können wir hier drüber führen, die beginnen meistens. Und wenn man tatsächlich sich in dem Metier ein bisschen bewegt, dann hat man ja leider manchmal schon so ein Krummeln. Es begann tatsächlich mit mir auch.
Leider auf
in der Rolle Anruf eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin in dem Fall des Projektteams. Mich hat gerade ein Aussteller angerufen, sein Messestand ist weg. Dann sage ich, ja, es ist ja auch Abbau. Also, ja. Nein, der ist ganz weg. Dann sage ich, ja, wie, der ist weg. Ja, der hat gesagt, sein Messestand ist weg. So, Dann habe ich gesagt, ja, sagen Sie mal, er soll jetzt mal sich informieren. Hat der Spediteur das Ding schon abgeholt? Haben die Mitarbeiter es zusammengepackt? Wer soll das jetzt halt bitte erstmal intern klären? Weil wer alles schon mal weiß, wie so ein Messeabbau in der Halle funktioniert? Ja. Nee, er möchte jetzt von mir oder von uns in dem Fall wissen, wer hat denn diesen Messestand abgebaut? Das war eine Veranstaltung mit 800 Ausstellern. Da haben wir gesagt, das werden wir nicht sagen können. Ja, am nächsten Tag war dieser besagte Aussteller wohl im Büro persönlich vorstellig. Dann habe ich gesagt, das wird komisch. Also ich will das Wort jetzt so nicht im Mund nehmen, aber ich habe so ein Sprichwort, wenn es Punkt, Punkt, Punkt anfängt, hört es Punkt, Punkt, Punkt auf. Ich gesagt, jetzt bitte Gedächtnisprotokoll, da kommt was Komisches raus. Und so war es dann auch. Also es wurde erstmal Anzeige gegen Unbekannt erstattet, der Messestand ist weg. Dann wurde gesagt, das sind Sie jetzt schuld. Dann haben wir gesagt, ja, also entschuldigen Sie, es ist Messeabbau. Da eine gewisse Sorgfaltspflicht haben Sie schon auch, wie der Messestand übergeben wird. Angeblich, kurz abgeholt, hätte der Mitarbeiter diesen Messestand abgebaut am Abend, hätte den auf Paletten verlastet und als am nächsten Tag der Spediteur kam, war dieser Messestand nicht mehr auffindbar. Fun Fact am Rande. Das Ganze ist angeblich am letzten Aufbautag alles passiert, Abbautag alles passiert, also nicht unmittelbar oder irgendwie, also von der Zeitfolge hat schon ein bisschen was nicht gepasst. Dann kam irgendwann tatsächlich das erste Anwaltsschreiben mit einer Regressforderung über damals, Martin, 30.000 Euro, glaube ich.
Genau so, 33.000 Euro, die Größenordnung.
Für ein Messestand.
Ich erinnere mich noch an deine E-Mail, die du dann rumgeschickt hast, in der stand, weil da war, es gab ja ein Bild von dem Stand. So clever waren eure Mitarbeiter ja, dass die den Stand vorher mal in seiner Gesamtheit fotografiert also haben.
Hinweis nicht und aus in besonderem deiner E-Mail Anlass, stand, das muss man erwähnen, wir fotografieren tatsächlich alle Messen immer zu Dokumentationszwecken und da gab es Bilder von diesem Messestand. Also wir haben den nicht fotografiert, weil wir schon wussten, dass der gestohlen wird. Das könnte man auch falsch auslegen, sondern, aber
nein, es war tatsächlich nicht mit diesem Hintergedanken, aber es war gut, dass es dieses Bild gab, weil in deiner Mail stand der denkwürdige Satz, ich suche noch die Diamanten im Bild.
Ja, weil der Stand hatte...
Da war nichts, ja, was Wichtige auch nur ist, annähernd den Wert rechtfertigte.
18 Quadratmeter, war ein Systemstand, also da war auch nichts Individualbau und soll 33.000 Euro gekostet haben. Ja? Wird dann als lustige Anekdote, können wir mal ein bisschen spoilern, um nicht den Spannungsbogen zu weit zu bauen und um schon mal zu verdeutlichen, dass also die moralische, man muss ja bei solchen Sachen nicht nur immer die Rechtsfrage klären, sondern auch die moralische Frage. Und die war für mich relativ schnell klar, dass wir, man kann nicht sicherstellen, dass im Abbau alles irgendwo nur durch Berechtigte erfolgt. Man kann eine gewisse Fürsorgepflicht wahrnehmen. Aber das Wichtige war, in der Aufstellung, die dann von uns abgefordert worden ist, was denn diesen Messestand so wertvoll macht, da waren 120 Quadratmeter Teppich aufgeführt. Da waren 6 oder 7 Flachbildschirme aufgeführt. Also das war physikalisch überhaupt nicht auf 18 Quadratmeter unterzubringen, was da alles aufgeführt war. Traversensysteme. Also das hat sich gelesen wie die Inventur eines mittelgroßen Messebauers. Und wir haben gesagt...
Das Schöne...
Ja, Martin?
Das Schöne daran war ja auch noch, das ließ sich dann durch eure Sachkunde relativ leicht auflösen. Das waren 2 Stände. Das war das Material, um 2 Stände zu bestücken. Jetzt darf ein Aussteller natürlich gerne 2 Stände haben, um an 2 verschiedenen Ausstellungen teilzunehmen. Aber ich darf dann halt nicht den Gesamtpreis zugrunde legen.
Und da sind wir jetzt bei dem spannenden Punkt. Wir haben also gesagt, also tut uns leid, lassen wir uns nicht zurechnen, sehen wir auch keine Veranlassung bei uns. Die haben aber einen spannenden Punkt gemacht.
Dann wird's laut.
Ja.
Dann wird's laut.
Und da kommen wir dann übrigens auch gleich nochmal in die Benennung von Gesellschaftsformen, die wir erwähnen wollten. Da kommen wir im Anschluss drauf. Der spannende Move, den unser Gegenüber dann wahrgenommen hat, er ist dann einfach zu seiner Versicherung gegangen und hat gesagt, dieser Messestand ist weg, ersetzt mir den bitte. Und die haben tatsächlich dieser Firma, und auch da kann man spoilern, es war quasi eine Einzelunternehmung oder ich glaube irgend so ein britisches nach EU-Recht, so eine 1 Euro oder sogar tatsächlich eine Einzelunternehmen. Und sie haben aber sich eine Homepage in Antigua einrichten lassen. Antigua hat die Endung .ag und sie haben sich quasi genannt Punkt, Punkt, Punkt oder Punkt ist jetzt xxx.ag. Nee. Also den Namen, den wir nicht nennen wollen und dürfen, aber sie haben den Eigennamen des Unternehmens .ag genommen. Jetzt hat sich diese Versicherung gedacht, na, wenn eine Aktiengesellschaft hier, dann, das ist mit Sicherheit alles mit Fug und Recht und haben denen einfach mal diese 33.000 Euro überwiesen und haben dann gesagt, jetzt brauchen wir aber jemanden, der uns das wiedergibt und jetzt verklagen wir den Veranstalter, nämlich uns. Das heißt, plötzlich war der Aussteller nicht mehr Bestandteil des Systems, sondern die Versicherung hat mit uns geklagt und der Aussteller war nur noch Zeuge. Ja, dann ist...
Und nicht mal das, aber dazu gleich, das mit der Antigua-Domain, das hat die Versicherung anscheinend wirklich aufs Gleis gestellt. Weil, wie wir herausgefunden haben, dann im Laufenden, der hat auch bei seiner Versicherung in Petersburger Hängung alle möglichen Rechnungen auf den Tisch gelegt, die auch nur im Entferntesten mit seinen beiden Messeständen zu tun haben könnten, und gesagt, das ist mein Schaden.
Nachdem wir Akteneinsicht hatten, teilweise, und man kann ja spoilern, das ist ja mittlerweile auch dem Gericht klar geworden, dass der Aussteller jetzt nicht so ganz seriös auf der seriösen Seite der Macht unterwegs ist. Die Versicherung hat da wirklich gar nichts geprüft, weil wenn man sich diese Akten durchguckt, sind Sachen teilweise doppelt angerechnet. Also der hat, was weiß ich, bei einer namhaften HiFi-Multimedia-Handelskette sich zum Beispiel Bildschirme gekauft, zwei Stück, und hat einmal die Quittung für die Bildschirme eingerechnet und den Kreditkartenbeleg. Also es war genau die gleiche Summe für zwei Bildschirme. Man hat es aber doppelt in der Schadens. Also das war einfach von A bis Z nicht seriös. Die Versicherung ist aber der festen Überzeugung bis heute, sie muss das Geld irgendwo herkriegen. Und wie bei Versicherungen es halt auch so ist, da will ja jetzt auch keiner irgendwie mal sagen, puh, sondern das wird zum Leidwesen des mittlerweile ja zweiten Richters, weil man muss dazu sagen, das Gerichtsverfahren hat mittlerweile einen Richter in Pension getrieben, also nicht das Gerichtsverfahren selber, aber der hat bei mehreren Verhandlungstagen gesagt, er hätte es gern fertig, bevor er in Pension geht. Er hat es nicht geschafft. Jetzt haben wir einen neuen Richter, der sich wieder einlesen muss.
Gehabt,
richtig. Jetzt sind wir.
Es ist durch.
Jetzt sind wir komplett durch, aber bis vor kurzem war das tatsächlich noch anhängig. So, jetzt spoilern wir einfach, sondern jetzt erzählen wir mal die Highlights aus diesem ganzen Thema. Die Versicherung hatte natürlich immer nur eine bedingte Vollmacht für den gegnerischen Anwalt. Also bei Versicherungen ist es ja auch immer so, dass das keine Hausanwälte sind, sondern die vergeben an irgendeinen örtlichen Anwalt und geben dem einen Rahmen vor und haben gesagt, wir wollen einfach Minimum so viel. Und wir haben halt einfach gesagt, tut uns leid. Mhm. Also moralisch trifft uns da sowas von keine Schuld. Wir machen null. Machen wir selten, aber in dem Fall haben wir gesagt, null. So, die Highlights.
Man muss auch fairerweise sagen, was hat das für eine Außenwirkung? Weil vom Sachverhalt her, es war klar, der letzte Tag der Messe, 18 Uhr, alle Leute, die um den Stand herum ihre Stände hatten, haben gesagt, es schlug die Turmuhr 18 Uhr und der war weg. Der hat zusammengepackt in Windeseile und war samt seines Krempels nicht mehr gesehen.
Um die Seriosität
derweil des Vorgangs, haben alle anderen regulär abgebaut.
Um die Seriosität des Vorgangs weiter zu untermalen. Der Richter hat ja dann irgendwann, also der dann pensionierte Richter hat dann irgendwann gesagt, ich will diesen Aussteller mal als Zeugen haben. Dann hat er, beziehungsweise den hat die Versicherung als Zeugen angeführt, der war aber bei keinem Verhandlungstag da, obwohl er Scheine notwendig war. Dann hat der Richter gesagt, dann muss ich ihn mal notfalls sogar vorführen lassen. Der war aber unter keiner der Anschriften erreichbar, das Telefon war abgeschaltet, abgemeldet. Dann ist man irgendwann mit wirklich über schon harte Bandagen der Gerichtsbarkeit habhaft geworden. Dann hat er sich wegen schwersten chronischen Magenerkrankungen befreien lassen. Dann wurde sein Bruder, dann irgendwann hat man gesagt, na dann holen wir halt den Spediteur, der das Ding hätte abholen sollen. Dann kam irgendwann raus, dass der über zig Ecken wiederum mit dem eigentlich Geschädigten verwandt ist, ursprünglich unter gleicher Anschrift zu erfinden war. Die Spedition war dann auch schon nicht mehr existent. Also das wurde immer noch dubioser. Wir saßen durchaus amüsiert immer mal wieder vor Gericht, weil das war bei aller Dramatik wirklich wie in einem schlechten Film. Der Richter, ja, der hat es dann irgendwann auch immer schon alles so gesagt, ja, mein Vergleichsvorschlag ist...
Bestimme halt den nächsten Termin.
Setz mal halt den nächsten Termin. Ich würde einen Vergleichsvorschlag machen, aber ich weiß schon, Ihre Versicherer hat dann immer zum gegnerischen Anwalt gesagt, ich weiß schon, Ihr Mandant wird eh nicht mitspielen, also müssen wir weitermachen, setzen wir halt den nächsten Termin an. Ja, nachdem für beide Seiten eigentlich das persönliche Erscheinen angefordert war, bin ich da auch mal brav hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig für uns war, wir haben frühzeitig dokumentiert, wann was passiert ist, wer was gemacht hat. Ich weiß, bei einer Verbandstagung habe ich mal so eine Diskussion mit einem Kollegen geführt, der gesagt hat, warum macht ihr euch da so narrisch, dafür habt ihr doch auch eine Versicherung. Ja, aber wenn dann unsere Versicherung so einen Verlust trägt, dann will die ja irgendwann auch erhöhte entsprechend Beiträge von uns. Unabhängig, dass die auch von uns dann mal eine Verschuldensfrage stellen. Man muss bei solchen Sachen echt hellhörig sein, auch trotzdem reflektieren. Aufgrund dessen haben wir die besonderen Messebedingungen auch nochmal nachgearbeitet, Martin. Die waren zwar, wie man ja sieht, trotzdem traghaft, aber wir haben sie noch präzisiert. Aber es gibt einfach nichts, was es nicht gibt im Messe Deutschland.
Der Fall, der hat noch so viel mehr drin. Die Versicherung auf der anderen Seite, das war ja eine echte Logistikversicherung ursprünglich. Also die haben hauptsächlich Logistikunternehmen versichert. Jetzt hat deren Versicherungsnehmer gesagt, ja, der stand abholfertig irgendwo in der Ecke der Halle. Dann hat man im Verfahren versucht, einen Lageristenvertrag daraus zu konstruieren.
Das war auch eine kurze Anekdote, dass die Gegenseite argumentiert hat, wir sind ja eigentlich zum Logistiklager geworden in dem Moment und hätten quasi die eingelagerte Sache. Dann haben wir aber ja argumentiert, ja, aber wir haben das Ding ja nie in Empfang genommen. Wir müssten ja, dafür müssten wir es ja in Empfang nehmen und dann wieder kontrolliert rausgeben. Dann hat die besagte Richter, der ist amüsant war, immer gesagt, ja, da haben die recht.
Das nächste, was ist, und wir haben das auch in diesem Podcast schon gesagt, aber man kann es nicht oft genug betonen, gerade wenn es um Messen geht. Dort hat sich's zu 100% bewahrheitet, Richter lieben Pläne. Wie wir dann dabei waren, unsere Zeugen beizubringen, oder besser gesagt, unsere Zeugin, im Vorfeld zur Vorbereitung haben wir ihr gesagt, nehmen Sie den Plan der Halle mit, aber bitte schön groß in A2, wenn möglich, ausgedruckt.
Und das ist der Punkt, wenn Sie jetzt bei sowas sind. In dem Fall wurde versucht, einen Einlagerungsvertrag zu kreieren. Und dann konnte man, und dann sitzt ja so ein Richter, der kennt Messen als vielleicht Besucher, aber dann kann man dem mal zeigen und sagen, stellen Sie sich mal vor, diese Halle, jedes dieser Quadrate ist ein Messestand. Jeder von denen baut auf, führt durch, baut ab. Diese Tore sind die zu. Also man konnte dem bildhaft zeigen, dass wir eben nicht hier das Warehouse 13 sind, wo ein Tor rein und raus führt, ja, so ein Logistikport ist, wo man sagen kann, da sitzt auch einer, der scannt und so, sondern es ist einfach eine offene Halle, in der ganz viel Gewusel unterwegs ist.
Genau. Und da erinnere ich mich noch an die leuchtenden Augen des mittlerweile pensionierten Richters, nachdem er ihm das alles erklärt und er auch wirklich das verstanden hat und dann auf den Plan geblickt hat und gefragt hat, darf ich den behalten?
Ja, selbst, gerne, nehmen Sie den zur Akte. Wir den sogar. Na gut, Martin, ich denke, wir haben vor allem wieder die Skurrilitätenkammer weit geöffnet gehabt. Wir wünschen
vollkommen richtig
auf jeden Fall unseren Zuhörern und hoffen wieder mal vermutlich eine Autofahrt oder sonstige Gelegenheiten, bei denen man sowas mal einwirft, versüßt zu haben. Wir hören uns in quasi 2 Wochen wieder mit einem spannenden neuen Thema. Wir werden alsbald auch unter den jetzt zugegangenen Zuschriften mal einen Gast mal in die Runde holen.
Genau.
Und wünschen Ihnen auf jeden Fall, bleiben Sie immer stabil, haben Sie viel Spaß bei Ihrer Tätigkeit und hören Sie...
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Korrekt, und bleiben Sie uns treu und hören Sie wieder rein. Dankeschön, wiederhören.
Adieu.